ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Mit Christoph Kober. Willkommen. Es ist ein beunruhigendes Gefühl, wenn uns bewusst ist, dass jemand Fremdes Dinge über uns weiß, von denen wir wollen, dass sie privat bleiben. Durch Cyberangriffe oder Datenlecks können Hacker in den Besitz von sensiblen Daten kommen. Besonders brisant ist das, wenn die Daten nicht nur privat, sondern anderweitig sensibel sind. Nun ist Berlins Justizsenatorin Feloor Badenberg Opfer eines Hackerangriffs geworden. Offenbar handelt es sich um eine gezielte Attacke auf ihre Person. Sabine Müller aus der Redaktion RBB 24 Landespolitik berichtet.
Feloor Badenberg klingt gefasst, als wir sie am Telefon erreichen. Aber die Justizsenatorin macht keinen Hehl daraus, dass sie beunruhigt ist. Auf dem gehackten Rechner seien zwar keine geheimen Dokumente gewesen, aber die Hacker erbeuteten unter anderem ihre Wohnanschriften in Berlin und Köln.
Dadurch mache ich mir natürlich auch Sorgen um meine Familie, gar keine Frage.
Außerdem verschafften sich die Hacker Zugang zum digitalen Kalender der Senatorin. Damit könne man ein Bewegungsprofil erstellen, sagt Badenberg.
Man kann beispielsweise sehen, wann ich morgens abgeholt werde, wann ich nach Hause gefahren werde, welche Restaurants ich in der Regel besuche, wenn ich Abendtermine habe, zu welchen Veranstaltungen ich hingehe.
Nach jetzigem Erkenntnisstand handelte es sich um einen gezielten Angriff auf einen einzelnen Rechner im Leitungsbereich der Justizverwaltung. Als ein Mitarbeiter einen Link in einer Mail anklickte, wurde der Computer mit Schadsoftware infiziert. Laut Feloor Badenberg hatten sich die Hacker glaubwürdig als Vertreter des Zentralrats der Juden ausgegeben und unter anderem Begegnungen und Gespräche erwähnt, die tatsächlich stattgefunden hatten.
Da habe ich natürlich schon jetzt ein mulmiges Gefühl, bin ich beobachtet worden bei öffentlichen Veranstaltungen. Hat mir jemand hinterher spioniert?
Der Hintergrund der Attacke wird noch untersucht. Unter anderem sind Landeskriminalamt und Verfassungsschutz eingeschaltet. Die Justizsenatorin äußert sich mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen recht zurückhaltend, sagt aber so viel.
Das kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass da möglicherweise eine iranische Cybergruppierung dahinter steht namens Charming Kitten.
Diese Vermutung äußert der Spiegel, der zuerst über den Vorfall berichtet hatte, unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Gruppierung soll von den iranischen Revolutionswächtern gesteuert sein und in Deutschland bereits oppositionelle Iraner ausspioniert und dabei die Mailpostfächer mehrerer Menschenrechtlerinnen gehackt haben. Senatorin Feloor Badenberg hat iranische Wurzeln. Sie wurde in Teheran geboren und kam als Kind nach Deutschland. Bevor sie 2023 Berliner Justizsenatorin wurde, war sie viele Jahre beim Bundesamt für Verfassungsschutz, zuletzt als Vizepräsidentin. Auch ihre Teilnahme an Protesten gegen das iranische Regime könne dazu geführt haben, glaubt Badenberg.
Dass ich grundsätzlich eine interessante Person bin, möglicherweise für ausländische Nachrichtendienste, insbesondere für den iranischen Nachrichtendienst.
Für die Berliner Justizsenatorin zeigt der aktuelle Hackerangriff, dass die Cybersicherheit von Behörden gestärkt und Mitarbeiter noch mehr als bisher sensibilisiert werden müssten. Außerdem sollten solche Attacken entschlossen strafrechtlich verfolgt werden, so Badenberg.
Landespolitik-Korrespondentin Sabine Müller war das über die Cyberattacke auf die Berliner Justizsenatorin. Sie sollen gut gemeint sein, aber wer in Berlin Kisten mit zu verschenken Artikeln auf die Straße stellt, wird eben oft auch auf bequeme Art nervigen Plunder los. Das ist schon jetzt eine Ordnungswidrigkeit und die wird in Zukunft teurer. Denn der Berliner Senat hat höhere Bußgelder für illegale Müllentsorgung beschlossen. Und das gilt nicht nur für die Box mit den ausgetrockneten Malstiften und dem kaputten Mixer. Sebastian Schöbel aus unserer landespolitischen Redaktion hat den Überblick.
Dass Berlin mitunter keine besonders saubere Stadt ist, weiß auch Umweltsenatorin Ute Bonde.
Egal, wo man hinkommt in dieser Stadt, irgendwo wird Müll illegal abgelagert, sei es alte Reifen, seien es zu verschenken Kartons, wo sich dann alles Mögliche drin findet, seien es aber auch Kippen oder Einwegpackbecher. Also wir finden es ja überall in der Stadt.
Dabei hängen Sauberkeit und Sicherheit durchaus zusammen, so die CDU-Politikerin. So steht es auch im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Trotzdem dauerte es gut ein halbes Jahr, bis der Senat den Vorstoß des Abgeordnetenhauses, höhere Bußgelder einzuführen, aufgriff. Nun aber wurde er beschlossen, der neue Bußgeldkatalog mit teils drastischen Erhöhungen der Strafgelder.
Die Bußgelder sollen natürlich auch abschreckend wirken, dass ich eben meine Kippe nicht mehr auf die Straße werfe, dass ich meinen Einwegbecher nicht mehr auf die Straße werfe.
Denn beide Verstöße, Kippe wegwerfen oder Einwegbecher kosten künftig mindestens 250 Euro statt bisher 55 Euro. Und es geht noch heftiger. Achtlos auf die Straße gestellte Matratze mindestens 100 Euro. Hundekot nicht weggemacht oder Kotbeutel nicht in den Mülleimer geworfen 350 Euro. Altreifen illegal entsorgt 700 Euro pro Reifen. Sperrmüll einfach an den Straßenrand gestellt 1000 Euro. Mindestens, je nach Menge sogar bis zu 20.000 Euro. Und gefährlichen Bauabfall im Wald entsorgen kostet bis zu 100.000 Euro Bußgeld. Wichtig, zunächst wird für die meisten kleinen Verstöße ein Verwarngeld fällig, das nicht ganz so hoch ist, so Bonte.
Damit so ein erster Schreck da ist, sie das Verfahren aber auch einstellen können.
Aber vor allem Wiederholungstäter sollen künftig rigoroser zur Kasse gebeten werden, sofern man sie erwischt, was weiterhin die Achillesferse der schwarz-roten Sauberkeit- und Ordnungsstrategie ist, sagt der grüne Bezirksstadtrat für Ordnung in Mitte, Christoph Schriener.
Wir haben nicht mehr Personal bekommen, trotz der Erhöhung der Bußgelder, die geplant ist, und es wird erwartet, dass es mit dem gleichen Personal gemacht wird.
Und die zu verschenken Kisten, die Umweltsenatoren Bonde so stören, was viele Berlinerinnen und Berliner wahrscheinlich als nette Geste verstehen, ist laut Bußgeldkatalog ebenfalls illegal entsorgter Müll. Im schlimmsten Fall kann man sich damit ein Bußgeld in Höhe von 300 bis 1500 Euro einhandeln.
Sebastian Schöbel, unser landespolitischer Korrespondent, war das über die neuen Müllbußgelder in Berlin. Menge okay, aber Qualität mangelhaft. Das erwartet, kurz gefasst, der Deutsche Bauernverband von der diesjährigen Getreideernte. Die Gesamtmenge dürfte bei gut 43 Millionen Tonnen liegen, heißt es in einer vorläufigen Bilanz. Das sei deutlich mehr als in den beiden Jahren vorher. Regional gibt es große Unterschiede und das liegt auch am Wetter, auch in Brandenburg. Wie die Ernte hier ausfällt, hat Reporterin Sabine Löbrig erfragt. Sie war auf einem Hof im Havelland.
In einer langen Halle schimmern goldbraune Kegel aus Getreidekörnern. Es staubt. Gerade wird im Zwischenlager der Agrofarm Nauen ein Laster mit Korn beladen. Die Ernte hat der familiengeführte Betrieb bereits komplett eingefahren. So richtig freuen kann sich Seniorchef Dirk Peters darüber aber nicht.
Hier liegen jetzt 1200 Tonnen Winterweizen, aber aufgrund der späten Ernte und des verregneten Julis ist das leider alles nur noch Futter.
Zum Backen kann dieser Weizen nicht mehr verwendet werden. Er wird an Pferdepensionen oder auch nach Berlin zum Zoo und in den Tierpark gehen. In ganz Brandenburg hätten die Wetterkapriolen den Bauern in diesem Jahr zugesetzt, sagt Landesbauernpräsident Henrik Wendorf. Der trockene Start, später erhebliche Niederschläge und das alles noch regional sehr unterschiedlich.
Wir sind ein sehr großer Flickenteppich in Brandenburg geworden und die regionalen und lokalen Wetterereignisse nehmen zu und die sind sehr unterschiedlich. Und das hat uns in diesem Jahr zu schaffen gemacht. Der eine hat vielleicht etwas mehr Glück gehabt, aber der andere hat dann auch mal mit einem Steigniederschlag kämpfen müssen.
Zwar liegen die Erträge zum Beispiel bei Winter, Weizen oder Roggen nach momentanen Schätzungen nur leicht unter dem Schnitt der letzten 5 Jahre. Doch teilweise hat das Getreide durch den Regen in der Erntezeit keine gute Qualität, bringt also weniger Geld. Ein bisschen gleicht sich das durch die erwartete gute Ernte bei Mais und Kartoffeln aus. Längerfristig müssten die Betriebe aber noch mehr auf Vielfalt setzen, schätzt Bauernpräsident Wendorf.
Vielfalt, Vielfalt auf dem Acker und Vielfalt in den Produktionsrichtungen. Und das wird vielleicht in Zukunft mehr denn je gefragt sein.
Verluste könnten so besser aufgefangen werden, so Wendorf.
Das ist der Bericht von rbb-Reporterin Sabine Löbrig. Und wir bleiben draußen. Fast 2 Monate waren der Tegeler und der Spandauer Forst in Berlin gesperrt, wegen der massiven Sturmschäden durch Tief Ziros Ende Juni. Jetzt darf man wieder rein in den Wald. Und das haben viele Berlinerinnen und Berliner gemacht, auch unsere Reporterin Helena Dähler. Sie hat Eindrücke aus Tegel mitgebracht.
Achtung Lebensgefahr, betreten verboten. Die Schilder hängen noch am Eingang zum südlichen Teil des Tegeler Forsts. Zusammen mit dem rot-weißen Flatterband, das wie ausgediente Weihnachtsdeko traurig an der Durchfahrtssperre hängt. Beachtet werden die Hinweise aber nicht mehr. Alle, mit denen ich spreche, wissen, sie dürfen wieder rein in den Tegeler Forst.
Wir walken ja regelmäßig, jede Woche. Und wir haben uns jetzt andere Wege genommen, um uns weiter zu treffen, weil wir nicht rein durften. Jetzt ist es natürlich wunderschön wieder.
Eine Großstadt mit so viel Wald, das ist einfach für uns lebensnotwendig, für uns Berliner.
Es ist hier so ruhig und man kann so entspannen vom Alltag. Auch wenn man jetzt in der Stadt lebt, dann kann man kurz so ein bisschen abschalten.
Die Folgen des Sturms sind allerdings immer noch gut sichtbar. Auch bei zwei Tischtennisplatten auf einer Lichtung nahe des Tegeler Sees, wo eine Walking-Gruppe nach einem flotten Spaziergang gerade Dehnübungen macht. Eine der Walkerinnen zeigt auf eine gewaltige Buche, deren Stamm da noch liegt.
Das ist ein riesiger Baum mit Wurzel, der hier liegt. Da kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass der vom Wind umgestoßen wird.
Auch wenn man wieder in den Tegeler und den Spandauer Forst gehen darf, vorsichtig muss man sein. Das schreibt die Senatsverwaltung für Umwelt. In den betroffenen Gebieten sollten Besucher die Wege nicht verlassen. Und sie sollten ein Auge auf herabhängende Äste oder instabile Bäume haben, falls doch noch was abbricht. Im Reinickendorfer Steinbergpark ist diese Gefahr noch immer groß. Der ist weiterhin gesperrt und die Bundeswehr im Aufräumeinsatz.
RBB-Reporterin Helena Dähler war das. Wie gehört, im Tegeler und im Spandauer Forst kann man endlich wieder spazieren gehen und auch mit dem Fahrrad durchfahren.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Bendrik Muß und Silja Sodke. Die Hobrechtbrücke in Berlin verbindet Kreuzberg und Neukölln über den Landwehrkanal und seit einiger Zeit ist sie für viele der neue abendliche Place to be. Die Brücke mit großen Bäumen drumherum ist schleichend zu einer beliebten Party-Location geworden und zu einer ziemlich lauten, wie Anwohnerin Monika findet.
Wir sind ja kein Ballermann. Hier leben Menschen. Ich war 38 Jahre Krankenschwester. Da musst du fucking noch mal um 4:30 aufstehen. Und dann ist nicht lustig, was hier dann nachts abgeht. Und nicht nur am Wochenende.
Auch Ursula wohnt an der Hobrechtbrücke. Sie sieht den allabendlichen Trubel mit wohlwollender Verwunderung.
Also mich stört es nicht. Ich war auch mal jung, vielleicht hätte ich dann auch auf einer Brücke gesessen. Gut möglich. Aber was das dann plötzlich so eine Anziehungskraft hat, das ist mir ein Rätsel. Das weiß ich nicht.
Ein Grund für die gestiegene Attraktivität als Treffpunkt ist sicherlich die Verkehrsberuhigung, die vor ein paar Monaten das Gesicht der Brücke verändert hat. Poller werden zu Sitzbänken. Hier kann man chillen, ohne konsumieren zu müssen, sagt Anwohner Manuel.
Mit den steigenden Preisen kann man sich vielleicht auch nicht mehr im Restaurant treffen und Bier trinken. Und dann setzt man sich draußen hin. Holt sich das Bier beim Späti, das ist halt die günstigere Variante und vielleicht auch die schönere, kann sein.
Herumliegende Pizzakartons, leere Flaschen und Kippen, das sind dann die Begleiterscheinungen, die jeden Morgen vom Trubel der letzten Nacht zeugen. Trotzdem scheint es, als wäre zumindest Manuel in Frieden damit.
Ja, bin ich absolut. Ich mag das, wenn Leute zusammenkommen, Spaß haben und man hört ja hier Sprachen aller Welt. Sie kommen ja wirklich aus der ganzen Welt hier zusammen und das ist schon ganz interessant und spannend.
In den angrenzenden Lokalitäten wie dem Lütt hat man die gestiegene Popularität der Brücke natürlich wahrgenommen. Betreiberin Anja Patzer steht dem neuen Hotspot vor ihrer Kneipe zwiespältig gegenüber.
Vor einer Woche oder so wurde dann freitagsabends die Brücke auch mal geräumt, also wirklich von der Polizei. Es ist ein großes Thema und viele Nachbarn, die wirklich schon lange hier leben, denen stößt das natürlich ganz negativ auf. Die hier dann halt einfach schlafen möchten und wenn dann bis wirklich spät laut Musik gemacht wird oder halt dann die Brücke morgens, wie gesagt, zugemüllt ist, das ist natürlich absolut nicht schön und wünschenswert. Aber ich denke trotzdem, ja, dass man irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen muss, dass es auch miteinander geht.
Neue Jupi-Brücke wurde die Hobrechtbrücke von Unbekannten getauft und selbst beschildert. Und doch am frühen Abend zeigt sich auch, die Brücke ist einer der letzten öffentlichen Orte hier, zu dem alle Zugang haben. Die Stimmung ist heiter und entspannt. Die Party-People sind umgänglich und freundlich. So empfindet das Hobrechtbrücken-Anwohner Moritz.
Die Leute, die jetzt hier speziell sitzen auch, das ist jetzt ja nicht so eine ich mache alles kaputt und wir lassen keinen mehr durch. Das ist ja alles noch im Rahmen so. Ne? Da gibt es da manchmal Nächte vielleicht, wo es ein bisschen zu krass wird. Aber ich bin da hart im Nehmen.
Und wenn dann die BSR anrückt, nehmen alle auch brav ihre Füße hoch. Das Spannungsfeld zwischen Ruhebedürfnis und Feierlaune, ganz scheint es hier zumindest noch nicht aus den Fugen geraten zu sein.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.